ARD Sounds.
I am DC David Campbell. I'm attached to the anti-terrorist branch at Scotland Yard, and this police officer is also attached to the anti-terrorist branch.
Wir sind wieder in dem kleinen Verhörraum in der Paddington Green Police Station im Westen Londons, Ende September 2001. Scotland Yard-Ermittler David Campbell und sein Kollege verhören den saudischen Staatsbürger Omar al-Bayoumi, weil dieser Kontakt zu zwei der Attentäter vom 11. September hatte.
They have four kids, two boys and two girls, and we live in normal life.
Bayoumi erzählt von seinem Leben. Er hat vier Kinder, eine Frau, nichts Außergewöhnliches, alles ganz normal. Das, was ihr hört, sind die Originalaufnahmen von damals, die mir jemand zugespielt hat. Und einiges von dem, was Omar al-Bayoumi hier erzählt, wird auch in den geheimen 28 Seiten eine Rolle spielen. David Campbell fragt, wie Bayoumi in Kontakt mit zwei der späteren Attentäter vom 11. September gekommen ist.
We tried to go to the King Fahd Mosque over there, but I think I get lost at that time. I don't know how to go, and we were hungry. And then we went to the restaurant to eat.
Bayoumi sagt, er will im Frühjahr 2000 in eine Moschee in Los Angeles gehen. Er bekommt Hunger und entschließt sich kurzerhand in ein Restaurant in der Nähe zu gehen. Und dort, in diesem Restaurant, trifft er ganz zufällig, wie er sagt, auf die beiden späteren Terroristen.
I said hi, they said hi. I said where are you from? They said we are from Saudi Arabia.
Sie sprechen auf Arabisch und die beiden erzählen ihm, dass sie auch aus Saudi-Arabien kommen. Bayoumi bietet den späteren Attentätern seine Hilfe an. Und drei Tage später stehen sie tatsächlich vor seiner Tür. Sie brauchen eine Wohnung und ein Bankkonto. Und in nur wenigen Tagen besorgt er ihnen beides. David Campbell, der Antiterrorermittler, der glaubt nicht an solche Zufälle. Er glaubt, dass Bayoumi für den saudischen Geheimdienst arbeitet und dass er den Auftrag hat, den späteren Attentätern zu helfen. Aber beweisen kann er es damals nicht und Bayoumi bestreitet das vehement. Campbell fragt, ob er auch schon mal anderen Leuten auf die gleiche Art und Weise geholfen hat wie den beiden späteren Attentätern.
I'm not sure. Many people, you know, come back and forth, you know, especially for example from Saudi Arabia or.
Bayoumi sagt, er weiß es nicht mehr. Vielleicht. Es kommen so viele Leute, zum Beispiel aus Saudi-Arabien.
I'm not sure exactly some specific name.
Er kann sich an keine konkreten Namen mehr erinnern. Campbell wird misstrauisch.
You remember in general exactly what has happened?
Yeah.
Campbell findet es merkwürdig, dass Bayoumi sich im Großen und Ganzen gut zu erinnern scheint.
But when we come to the specific details,
yeah.
You know, I think you're not very clear about an awful lot of things here.
Aber wenn es um Details geht, konkrete Namen, Zeitangaben, dann wird er schwammig. Und Campbell denkt, der hat sich vorbereitet. Der ist genau für solche Verhörsituationen vom Geheimdienst trainiert worden. Ihr hört Dark Matters. Und das hier ist Staatsgeheimnis 9/11, eine Podcast-Serie des WDR. Ich bin Nikolaus Steiner. Folge 2, Mondlandung. Dieser mutmaßliche Spion, Omar al-Bayoumi aus Saudi-Arabien, der steht sinnbildlich für eine große Frage. Haben Geheimdienstmitarbeiter Saudi-Arabiens einigen der Attentäter vom 11. September geholfen? Wusste die saudische Regierung im Vorfeld von den Terroranschlägen und hat nichts gesagt? Und was steht in den 28 Seiten, die im Juli 2016 in Teilen veröffentlicht werden? Darüber habe ich mit meinem Kollegen John Götz, Investigativreporter beim NDR, gesprochen. John, ich habe die 28 Seiten auch hier und da geht es vor allem um zwei der Attentäter, Nawaf al-Hazmi und Khalid al-Mitha. Die beiden haben das Flugzeug gekapert, das dann ins Pentagon gesteuert wurde. Und diesen beiden Attentätern, denen hilft zuvor Omar al-Bayoumi in Kalifornien. Er besorgt ihnen da dieses Bankkonto, ein Apartment und so weiter. Und in den 28 Seiten, da schreiben die Ermittler sehr ausführlich über al-Bayoumis Job damals. Ich zitiere mal. Laut FBI-Unterlagen sagte ein Mitarbeiter der Firma, dass al-Bayoumi monatlich bezahlt wurde, obwohl er dort nur ein einziges Mal erschienen war.
Ja, das ist schon außergewöhnlich. Also, dass jemand fest angestellt ist, ein festes Gehalt bekommt, aber nicht zur Arbeit kommen muss. Ein Traum. eigenig, aber merkwürdig.
Das Zitat von dem Mitarbeiter der Firma geht aber noch weiter. Ich lese das auch nochmal vor. Er erklärte außerdem, dass er anfangs gar nicht bereit gewesen sei, Al-Bayoumi zu bezahlen. Ihm aber gesagt worden sei, seine Firma würde den Auftrag aus Saudi-Arabien verlieren, wenn er es nicht tue.
Das heißt, dass Saudi-Arabien offenbar Druck auf die Firma ausgeübt hat und gesagt hat, ihr müsst den bezahlen, auch wenn er nicht arbeitet. Und das macht natürlich auch dann die Ermittler misstrauisch.
Bayoumi selbst sagt, das war so eine Art Stipendium vom saudischen Staat, damit er studieren konnte, sich weiterbilden konnte. Jedenfalls hören sich die Ermittler in San Diego um, wo Bayoumi ehrenamtlich als Imam in einer Moschee arbeitet. Und auch dazu gibt's in den 28 Seiten ein interessantes Zitat. Das FBI hat seit 1999 zahlreiche Berichte von Personen aus der muslimischen Gemeinde erhalten, in denen behauptet wird, dass Al-Bayoumi möglicherweise ein saudischer Geheimdienstoffizier ist.
Das ist interessant, dass das FBI schon seit 1999 solche Hinweise bekommen hat. Das bedeutet ja, dass Bayoumi für die Sicherheitsbehörden kein Unbekannter war und das schon länger vor dem 11. September. Aber das ist alles sehr vorsichtig formuliert. Die Leute behaupten, er sei möglicherweise ein Spion. Alles etwas unklar.
Die 28 Seiten sind tatsächlich sehr vorsichtig formuliert. Aber auch verständlich, finde ich. Denn die 28 Seiten sind ja aus dem Jahr 2002. Das heißt, das sind Ergebnisse von gerade mal ein paar Monaten Ermittlungsarbeit. Trotzdem ist die Veröffentlichung der 28 Seiten im Juli 2016 mit all diesen Infos über Bayoumi ein Meilenstein für Brad Eagleson, der seinen Vater bei den Terroranschlägen verloren hat.
I think when we were reading the 28 pages, we were all shocked.
Als Brad die Seiten zum ersten Mal liest, ist er schockiert.
They were all about the Saudi connections to 9/11.
Denn hier steht es schwarz auf weiß. Es gibt Spuren und Indizien, die zur saudischen Regierung führen.
So you had to scratch your head thinking, why is our government hiding all of the connections?
Und Brad fragt sich, warum hat unsere Regierung das jahrelang vor uns geheim gehalten? Er ist sich sicher, jetzt haben sie einen Teil der Antworten gefunden.
So, this really fueled our fire.
Brad ist nun überzeugt, dass Saudi-Arabien tatsächlich was mit 9/11 zu tun hat und dass im Zentrum Omar al-Bayoumi steht.
This man Bayoumi is the linchpin to everything. He was the one that was introducing the hijackers to the support network.
Bayoumi, der die Attentäter mit einem Unterstützernetzwerk in Kontakt gebracht hat.
He was the one that was co-signing the leases. He was the one that was driving them back and forth all around Southern California.
Der ihnen geholfen hat, einen Mietvertrag zu bekommen, eine Wohnung, Führerscheine. Der ihnen geholfen hat, sich in Kalifornien zu bewegen. Omar al-Bayoumi, der bestreitet, irgendwas von Terrorplänen gewusst zu haben. Und auch die saudische Regierung wehrt sich. Im Juli 2016, kurz nach der Veröffentlichung der 28 Seiten, tritt der saudische Außenminister vor die Kameras, in typischer Tracht. Er trägt ein langes, weißes Ganzkörpergewand mit einem goldenen Überwurf, dazu ein weißes Kopftuch mit einer schwarzen Kordel obendrauf. Seine Rede wirkt auf mich ein bisschen einstudiert. Geschliffene Sätze, jedes Wort sitzt.
So the surprise in the 28 pages is that there is no surprise.
Die Überraschung, sagt er, ist, dass es keine Überraschung gibt. Und er sei froh, dass die 28 Seiten endlich freigegeben sind.
Subsequent investigations by the security agencies that were very thorough came to the conclusion that these concerns are not valid.
Seine Argumentation geht im Kern so. Die 28 Seiten stammen ja aus dem Jahr 2002. Und in den Jahren danach sind noch viele Ermittler, vor allem vom FBI, den Verdachtsmomenten nachgegangen.
These leads are not leads. These charges are baseless.
Und all diese Ermittlungen danach hätten zu einem Schluss geführt. Saudi-Arabien ist unschuldig.
Therefore, the conclusion was there is no involvement of the Saudi government or Saudi government officials in the events of 9/11.
Keine Beteiligung der saudischen Regierung oder Regierungsmitarbeitern an den Anschlägen vom 11. September 2001. Keine Beweise dafür, dass Omar al-Bayoumi ein Spion war und den Auftrag hatte, die Attentäter zu unterstützen. Und dann kommt der Außenminister mit einem, wie ich finde, etwas merkwürdigen Vergleich. Es gibt ja auch immer noch Leute, die glauben, dass es die Mondlandung in Wirklichkeit nie gegeben hat.
So that chapter hopefully will be closed now.
Und er sagt noch, er hofft, dass das Kapitel Saudis und 9/11 jetzt endlich zu Ende ist. Die Mondlandung. Das klingt für mich so, als framet der saudische Außenminister das Ganze als so eine Art Verschwörungstheorie. Ich muss an dieser Stelle einmal kurz was erklären. Es gibt zwei große, wichtige Berichte zu den Terroranschlägen vom 11. September 2001. Einmal der Bericht mit den 28 Seiten aus dem Jahr 2002, aus dem ich zitiert habe. In dem drin steht, was die Ermittler in den ersten Monaten nach 9/11 herausgefunden haben. Aber die Untersuchungen und Ermittlungen gehen damals noch lange Zeit weiter. Und zwei Jahre später, im Juli 2004, wird der zweite wichtige Bericht veröffentlicht. Der Abschlussbericht der großen 9/11-Untersuchungskommission. Diese Kommission hatte die Aufgabe, die Anschläge vollständig aufzuklären. Also wer dafür verantwortlich war, wie sie vorbereitet wurden und warum die US-Geheimdienste und Sicherheitsbehörden sie nicht verhindern konnten. Ein richtig dickes Buch, 585 Seiten. Das Standardwerk zu 9/11 sozusagen. Und auf diesen Bericht stützt sich der saudische Außenminister, wenn er sagt, dass Saudi-Arabien unschuldig ist. Zu Omar al-Bayoumi zum Beispiel heißt es in dem Bericht: Wir haben keine glaubwürdigen Beweise dafür gesehen, dass er extreme Ansichten hatte oder wissentlich extremistische Gruppen unterstützte. Und auf Seite 171 steht dann das Zitat, das bis heute von Saudi-Arabien als Beleg für die Unschuld herangezogen wird. Wir haben keine Beweise dafür gefunden, dass die saudische Regierung als Institution oder einzelne hochrangige saudische Regierungsvertreter Al-Qaida finanziert haben. Ich finde dieses Zitat irgendwie total merkwürdig, irgendwie so sperrig, kompliziert und habe deshalb mal meinen Kollegen John Götz um eine Einschätzung gebeten.
Das klingt schon wie ein Hintertür. Also die Regierung als Institution, ich meine, das kann heißen, dass es da Teile der Regierung gegeben hat, also zum Beispiel ein Ministerium, die den Attentäter geholfen hat. Also das lässt das offen. Oder zum Beispiel, dass es da vielleicht einen Beamten gab, der nicht unbedingt in der obersten Spitzenposition war, der vielleicht Al-Qaida unterstützt hat. Das ist Schweizer Käse, dieser Satz. Also es lässt allerlei zu.
Wird aber trotzdem sozusagen als Beleg angeführt dafür, dass Saudi-Arabien quasi nichts mit den Anschlägen zu tun hat.
Genau, das wird immer wieder von der saudischen Seite im Gericht benutzt als Freibrief.
Also noch viele Fragen offen?
Es gibt extrem viele Fragen offen, noch bis heute sogar.
Diese Fragen, die der Kommissionsbericht aufwirft, die beschäftigen auch diesen Mann seit 25 Jahren.
That, my dear friend, is why 9/11 could have been prevented.
Das ist Mark Rossini, ein ehemaliger FBI-Agent. Er sagt, 9/11 hätte verhindert werden können.
It's all fucking theater.
Und deshalb ist er ziemlich wütend.
Go fuck yourself.
Mark sagt dieses F-Wort ziemlich oft. In der Stunde Interview genau 44 Mal.
This is really fucked up.
Aber in verschiedenen Varianten.
This guy is so fucking naive.
Aber Mark kennt auch noch andere Wörter zum Fluchen.
It's horseshit, it's bullshit.
Ich kann ehrlich gesagt auch verstehen, dass Mark abgefuckt ist. Denn seit 25 Jahren quält ihn etwas. Etwas, das ihn nicht mehr schlafen lässt, wie er sagt.
Man, I'm making a lot of enemies, but then again, I got a lot and I don't care.
Mark kommt 1991 zum FBI New York, wo er auch geboren und aufgewachsen ist. Ein Junge aus der Bronx, mit allen Wassern gewaschen.
Then I worked a little bit of organized crime, did a hodgepodge of things.
Seine Schwerpunkte als Ermittler sind organisiertes Verbrechen.
A murder or two there.
Ein paar Morde hier und da.
Hezbollah, the IRA, the FARC, lesser known, I guess, terrorist groups.
Später dann Terrorgruppen. Hezbollah im Libanon, irische IRA, kolumbianische FARC.
John asked me to go to be the New York FBI Joint Terrorism Task Force representative to the CIA's Alec Station.
Im Januar 1999 fragt ihn dann sein Boss, John, ob er nicht in der Alec Station der CIA arbeiten will. Alec Station ist damals eine Einheit in der CIA, die für die Jagd auf Osama bin Laden und Al-Qaida zuständig ist. Mark sagt sofort zu und arbeitet von nun an in der Alec Station.
And that was really my role there, to be the liaison between FBI New York, which had the proverbial ticket on Al-Qaida, and the CIA and Alec Station.
Er ist verantwortlich dafür, dass wichtige Informationen der CIA über Al-Qaida beim FBI landen. Denn damals, im Jahr 2000, gibt es eine strikte Aufgabentrennung. Der Auslandsgeheimdienst CIA ist für das Ausland zuständig und das FBI für alles in den USA, auch Terrorismusabwehr. Das heißt, Informationen aus dem Ausland von der CIA müssen ans FBI fließen.
To be the person that passed the intelligence along that was authorized to be passed between the two agencies.
Und das ist jetzt Marks Job. Wichtige Infos über Terroristen und deren Pläne von der CIA ans FBI weitergeben. Und das funktioniert grundsätzlich auch ganz gut. Nur in einem Moment nicht. Einem verdammt wichtigen Moment. Im Frühjahr 2000.
So, when it comes to 9/11, the CIA knew about the meeting in Malaysia.
Die CIA weiß, dass sich Al-Qaida-Mitglieder Anfang 2000 in Malaysia treffen. Darunter auch die beiden späteren Attentäter, Hazmi und Mithar.
They knew that the people that had attended this meeting in Malaysia had airplane tickets to come to the United States of America and when they were arriving.
Und die CIA erfährt, dass die beiden Flugtickets haben und in die USA einreisen. Und weil Mark und ein weiterer Kollege vom FBI in der Alex Station arbeiten, bekommen auch sie das mit und sagen, Moment, wenn Leute, die was mit Al-Qaida zu tun haben, in die USA einreisen wollen, dann muss das FBI das wissen. Also schreibt Marks Kollege ein CIR, ein Central Intelligence Report, einen Bericht, damit diese extrem wichtige Info ans FBI geht.
He came to me, said, hey, Mark, my cable's still in so-and-so's queue. Can you find out what's going on?
Aber der elektronische Bericht, der von der CIA freigegeben werden muss, bewegt sich nicht. Mehrere Tage nicht. Wird nicht weitergeleitet. Wie eine E-Mail, die geschrieben, aber nicht abgeschickt wird. Mark und sein FBI-Kollege wundern sich und gehen zur zuständigen CIA-Chefin in der Station. Die CIA-Chefin sagt,
No, it's not gonna go.
Das schicken wir nicht raus.
Now remember, this is January 2000. And she says, it's not gonna go because it's CIA information.
Das ist eine CIA-Information.
Never forget that. And when and if we want the FBI, we'll let them know. We were both told verbally, you are not to tell the FBI about the meeting in Malaysia.
Die beiden FBI-Männer, so erinnert es Mark, werden also aufgefordert, diese Informationen auf keinen Fall an das FBI weiterzugeben. Er und sein Kollege sind fassungslos. Denn das ist der Punkt, sagt er, an dem 9/11 hätte verhindert werden können. Einfach, indem die CIA das FBI über das Treffen in Malaysia und die Reisepläne der Attentäter in die USA informiert.
Okay, plain, simple, full stop.
Mark und sein Kollege protestieren.
The record is clear, I tried to, but the CIA forbade me from telling the FBI.
Aber die CIA sagt, wenn ihr nicht aufhört, dann schmeißen wir euch raus und machen euch fertig, sagt Mark.
So they really can go fuck themselves.
Und deshalb ist er bis heute so abgefuckt. Offiziell heißt es später, es war einfach Behördenversagen. Zu viel los, Schlamperei quasi, dass diese wichtigen Infos nicht weitergegeben wurden. Oder wie die US-Regierung es beschreibt, es gebe einen, Zitat, ausbaufähigen Informationsaustausch.
And do not insult my fucking intelligence and tell me, oh, it fell through the cracks. Oh, we were so busy, we forgot. Because let me tell you, fucko.
Das übersetze ich jetzt nicht. Kurzversion, Mark glaubt nicht daran.
Go over all the information that was passed between the two agencies before and after 9/11.
Er glaubt auch deshalb nicht an Behördenversagen, weil die ganze Zeit Dutzende Berichte von der CIA ans FBI weitergeleitet werden.
And none of them come close to the urgency and importance of the information in his draft CIR.
Aber keiner der Berichte war nur annähernd so wichtig wie der, den sein Kollege geschrieben hat und der nicht weitergeleitet wird.
Answer me this. Why wasn't that information passed to the FBI?
Warum wurde das nicht ans FBI weitergegeben? Anders gefragt, wieso hat die CIA die Attentäter nicht gestoppt?
Ahmed is having cafe with Mohammed Mohammed in Paris.
Jede Kleinigkeit wird ans FBI weitergeleitet, sagt Mark. Ein Verdächtiger trinkt mit einem anderen Café in Paris.
Oh, you better pass that to the FBI, it's important. It's nothing. Oh, we better pass it.
Solche Infos wurden ständig weitergegeben.
But you don't pass this?
Aber dass zwei potenzielle Al-Qaida-Terroristen auf den Weg in die USA sind, diese Info ausgerechnet, wird nicht weitergegeben.
It doesn't pass the smell test.
Es stinkt, sagt Mark. Bleibt die Frage, warum? Warum leitet die CIA diese Informationen nicht an das zuständige FBI weiter?
I know why. I can tell you why. Because the big bad FBI could not have been controlled.
Mark sagt, weil das FBI einfach gehandelt hätte, weil es sich von der CIA nicht sagen lässt, weil sie die beiden Terroristen einfach überwacht und eingesperrt hätten, weil sie vielleicht die anderen Attentäter dann ebenfalls identifiziert hätten. Aber das hätte zu einem Eklat mit Saudi-Arabien geführt. Schlagzeile, mutmaßliche saudische Terroristen festgenommen.
Because you don't want to upset Saudi sensitivities, because you don't want the oil to stop flowing? You don't want the balance of power to shift in the Middle East?
Mark sagt, es ging damals um große geopolitische Fragen. Um das Öl Saudi-Arabiens, um die Machtverhältnisse im Nahen Osten, um die Sicherheit Israels.
That's what it all comes down to.
Deshalb, sagt Mark, wollte man keinen Eklat mit Saudi-Arabien.
John, es gibt auch offizielle Berichte, die zeigen, dass die CIA tatsächlich die Informationen nicht ans FBI weitergegeben hat. Die Frage ist nur, warum? Was ist deine Einschätzung?
Naja, es gibt die These, und ich halte das für plausibel, dass eigentlich eine CIA-Operation unterwegs war, wo die versucht haben, menschliche Quellen in der Al-Qaida-Szene zu finden. Also die CIA hatte keine Quellen. Also das war ein Problem. Und die Idee, dass man da Menschen rekrutieren könnte innerhalb der USA, das sind gute Bedingungen für eine Rekrutierung.
Offiziell heißt es aber Behördenversagen. Es ist einfach schiefgelaufen, dass die Information der CIA ans FBI nicht weitergegeben worden ist. Ist das aus deiner Sicht glaubhaft?
Dass die CIA heute das nicht zugeben will, kann man irgendwie auch verstehen, weil das ist der schlimmste irgendwie Operation, die es je gegeben hat, weil eigentlich es führte dazu, dass die da 9/11 nicht verhindert haben.
Ich muss euch aber noch was zu Mark erzählen, dem ehemaligen FBI-Agenten in der Alex Station. Er wurde nämlich quasi unehrenhaft entlassen. Mark sagt, eben wegen dieser ganzen Geschichte, eben weil er an die Öffentlichkeit geht. Jedenfalls wird er in den Jahren danach zweimal angeklagt. In beiden Fällen ging es aber nicht um 9/11. Einmal wird er zu einer Geldstrafe verurteilt, einmal begnadigt ihn Präsident Trump. Mark sagt dazu, die Strafverfolgungsbehörden hätten es auf ihn abgesehen, eben weil er öffentlich die CIA kritisiert.
Because it's an inconvenient thing to attack the messenger, okay? That's just what it is. Attack the messenger.
Attack the messenger. Also nicht die, die es verbockt haben, werden zur Rechenschaft gezogen, sondern die, die es öffentlich gemacht haben. Und damit meint Mark natürlich sich selbst.
So leave it at that. So they can go fuck themselves.
Mark sagt, die CIA hat's verbockt, weil sie absichtlich Informationen zurückgehalten hat. Vielleicht um Al-Qaida zu infiltrieren, mehr über das Netzwerk zu erfahren. Und dass 9/11 möglicherweise verhindert werden hätte können. Ich habe die CIA und das FBI zu Marks Aussagen angefragt, aber keine Antwort bekommen. Mark sagt auch, dass das, was in den 28 Seiten angedeutet wird, stimmt. Dass es ein Unterstützernetzwerk des saudischen Geheimdienstes in Kalifornien gegeben hat. Männer, die den Auftrag hatten, den Attentätern zu helfen. Und dass im Zentrum ein Mann steht, dessen Namen wir schon öfter gehört haben. Omar al-Bayoumi, der ein paar Tage nach 9/11 von Scotland Yard verhört wird.
Only he can answer that question. But he will lie through his fucking teeth.
Aber der würde heute nur lügen, sagt Mark. Außerdem ist er in Saudi-Arabien und man wird ihn niemals in die Finger kriegen.
So it's not going to serve any purpose. But he's in the kingdom and you'll never get your hands on him.
Das, was Mark und viele andere ehemalige FBI-Ermittler über Omar al-Bayoumi und Saudi-Arabien sagen, das ist ein Grund dafür, warum immer mehr Angehörige der 9/11-Opfer sich in den letzten Jahren zusammenschließen. Mittlerweile mehrere tausend. Sie wollen wissen, was es auf sich hat mit Bayoumi, mit einem mutmaßlichen saudischen Unterstützernetzwerk. Wollen wissen, welche Rolle die saudische Regierung möglicherweise bei den Terroranschlägen spielte. Und eine Frau spielt in dieser Bewegung der Angehörigen eine wichtige Rolle. Sie tritt im Fernsehen auf, im Radio, hält Pressekonferenzen vor dem Parlament.
Terry Strada, the national chair for the 9/11 Families and Survivors United for Justice.
Among those demanding answers is Terry Strada.
Terry Strada's son was only 4 days old when her husband Tom, a bond trader at Cantor Fitzgerald, was killed in the attacks.
Many 9/11 families are still on a crusade to hold those responsible accountable. One of them is Terry Strada.
Ihr Name ist Terry Strada.
I've been disappointed in every single administration. It doesn't matter if it's a Republican or a Democrat.
63 Jahre alt und wie Brad Eagleson, der seinen Vater bei den Anschlägen verloren hat, extrem enttäuscht von den US-Regierungen seit dem 11. September 2001. Auch mit Terry spreche ich per WhatsApp-Call. Sie hat ein freundliches Lächeln und schulterlanges blondes Haar. Sie redet immer frei heraus, denkt schnell. Ich merke, dass sie schon viele Interviews gegeben hat. Früher war sie mal als Personalerin bei einer großen Bank beschäftigt. Jetzt hat sie, wie sie sagt, ihr Leben dem Kampf um Aufklärung und Gerechtigkeit verschrieben. Denn der 11. September 2001, der hat auch in ihrer Familie eine riesige, schmerzhafte Lücke gerissen.
On September 11th, Tom got up very early to go to work.
An diesem Dienstag, dem 11. September 2001, steht Terrys Mann Tom früh auf.
He was only planning on working for half a day because we had a newborn in the house.
Er will nur ein paar Stunden arbeiten, denn sie haben gerade ihr drittes Kind bekommen. Justin, 4 Tage alt.
And Tom came into the nursery and he looked at Justin and kissed him on his tiny little toes.
Tom kommt rein, schaut den Neugeborenen Justin an, küsst ihn auf seine kleinen Zehen und sagt,
"See you later, baby."
Wir sehen uns später, Baby. Und zu Terry sagt er,
"I'll be home early, probably around 2.
Ich komme früh nach Hause, gegen 2.
I love you.
Ich liebe dich." Es ist das letzte Mal, dass Terry ihren Mann lebend sieht. Tom arbeitet bei einer Bank im Nordturm des World Trade Centers, im 104. Stock. Gegen 10 Uhr klingelt bei Terry das Telefon. Sie ist gerade unter der Dusche. Tom ist dran, in Panik.
It was just a horrific feeling.
Er sagt, er versucht jetzt aus dem Turm rauszukommen und legt auf. Das ist das letzte Mal, dass sie seine Stimme hört.
I was standing in front of the TV when the second plane came in and hit the South Tower and pierced into it, you know, and that's when I saw that fireball.
Und dann sieht Terry live im Fernsehen, wie zuerst der Südturm in sich zusammenfällt und dann der Nordturm.
That's when I knew he was gone.
Und Terry weiß, ihr Mann, Tom, ist tot. Sie beschreibt diesen Moment so, wie wenn Eiswasser durch ihren ganzen Körper fließt. Aber sie muss jetzt funktionieren, für ihre 3 Kinder.
So I waited a couple of days until I thought they were feeling well enough to sit them down and explain to them as best I could that they were 7 and 4 years old.
Terry wartet ein paar Tage ab und setzt sich dann mit ihren größeren Kindern, 7 und 4 Jahre alt, in Ruhe hin und versucht ihnen mit einfachen Worten zu erklären, wofür es eigentlich keine Erklärung gibt.
But the result is your father is dead.
Dass ihr Vater tot ist.
And that was a horrible thing to have to tell them.
Und das ihren Kindern zu sagen, war der zweite entsetzliche Moment. Die Lücke und der Schmerz, den Toms Tod hinterlässt, die sind immer da. In den Jahren nach den Terroranschlägen beschäftigen Terry 3 Fragen.
Who did this? Why did they do this? And how did this happen?
Wer hat das getan? Warum? Und wie konnte das passieren? Antworten findet Terry für sich schließlich auf einem Infoabend im Jahr 2002. Eine Anwaltskanzlei hatte sie eingeladen.
The government was telling us that there was no state sponsors of the attack and we said that's a lie. Because there was a state sponsor and it's the Kingdom of Saudi Arabia.
Was der Anwalt sagt, das überzeugt Terry. Die US-Regierung sage nicht die Wahrheit, nämlich dass Saudi-Arabien hinter den Anschlägen stecke.
And I signed on.
Terry unterschreibt. Sie schließt sich einer Klage gegen Saudi-Arabien an, wegen mutmaßlicher Terrorunterstützung, damit das Königreich schuldig gesprochen wird und Milliarden Entschädigungen an die Angehörigen der Opfer bezahlen muss. Aber Terry und die Anwälte haben ein Problem. Die US-Gerichte weisen die Klagen ab. Denn ausländische Staaten, ausländische Regierungen, die nicht auf der offiziellen Terrorliste stehen, genießen grundsätzlich Immunität und können nicht in den USA verklagt werden. Und Saudi-Arabien steht nicht auf der Terrorliste.
Why were we victims not allowed to present the evidence that's been collected in a courtroom? It was so wrong.
Für Terry ist das unfassbar, dass mehrere tausend Familienangehörige, die Menschen bei den Terroranschlägen verloren haben, nicht vor Gericht ziehen dürfen.
And I think that's what lit a fire in me.
Aber genau diese Niederlage, sagt sie, entzündet ein Feuer in ihr. Wie Brad Eagleson gründet auch Terry eine Organisation, die 9/11 Families United. Sie weiß jetzt, wenn sie den Staat Saudi-Arabien verklagen will, muss sie das große Rad drehen. Sie muss erreichen, dass sich Saudi-Arabien nicht auf Immunität berufen kann. Sie braucht ein Gesetz, das das ermöglicht. Und sie muss den US-Kongress überzeugen, dieses Gesetz zu verabschieden.
And I faxed every single member of Congress, introducing myself, introducing the legislation, and just in a one-page letter, as best I could.
Terry geht los und kauft sich als erstes ein Faxgerät. Das hat nämlich damals jeder Abgeordnete. Und manchmal ist es besser, etwas direkt auf Papier zu kriegen, als irgendeine von 1000 E-Mails. Sie schickt kurze Texte, worum es bei dem neuen Gesetz geht, an jeden einzelnen Abgeordneten.
And as I said, it's to deter future terrorist attacks, because it's about allowing us to hold them accountable and apply a punishment. Without that, they're not deterred.
Sie sagt, es gehe darum, Terroranschläge in der Zukunft zu verhindern. Und das geht nur, wenn die Verantwortlichen von 9/11 zur Rechenschaft gezogen werden, um künftige Terrorunterstützer abzuschrecken. Aber Gesetzgebungsprozesse dauern in den USA lange. Bei Terry dauert es 7 Jahre, bis an einem Morgen im Jahr 2016 ihr Telefon klingelt.
Kevin McCarthy's office called me and said, you know, your plea did not fall on deaf ears.
Das Büro eines sehr einflussreichen Kongressabgeordneten ist dran und sagt,
going to get a vote in the House of Representatives this Friday.
Am Freitag wird abgestimmt.
That was pretty exciting.
Terry ist unfassbar aufgeregt. Und dann kommt der Freitag und es wird abgestimmt.
So here we had a piece of legislation out of our Senate, out of the House with unanimous votes.
Das Gesetz, der Justice Against Sponsors of Terrorism Act, kurz JASTA, wird im September 2016 beschlossen. Beide Kammern hatten einstimmig dafür votiert.
The gavel came down and the Justice Against Sponsors of Terrorism Act is now law.
Terry hat es geschafft. 15 Jahre nach den Anschlägen macht das neue Gesetz den Weg frei, Saudi-Arabien zu verklagen, wegen mutmaßlicher Terrorunterstützung.
And that was an incredible moment.
Aber ein Mann will nicht, dass Saudi-Arabien verklagt wird. Der einzige Mann, der das Gesetz noch stoppen kann. Der damalige US-Präsident Barack Obama. 11 Tage später legt er sein Veto ein. Das bedeutet, das Gesetz ist gestoppt.
It was a betrayal.
Es ist ein Verrat, sagt Terry.
Our president was siding with the Kingdom of Saudi Arabia over the victims of September 11.
Dass der Präsident an der Seite Saudi-Arabiens steht und nicht an der Seite der 9/11-Angehörigen.
And it felt like a horrible betrayal.
Das ist für sie Verrat. Warum Präsident Obama nicht will, dass Saudi-Arabien verklagt werden kann, das erzählt er in einem Fernsehinterview bei CNN.
The concern that I've had has nothing to do with Saudi Arabia per se.
Das war die zweite Folge von Staatsgeheimnis 9/11, ein Podcast des WDR 2026. Ich bin Nikolaus Steiner. Alle 5 Folgen findet ihr im Kanal Dark Matters in ARD Sounds. Bei Fragen oder Feedback meldet euch gern per Mail an staatsgeheimnis@wdr.de. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne ein Abo und eine Bewertung da und teilt den Podcast mit euren Freunden und eurer Familie. Und hier noch ein Podcast-Tipp für euch. Wir sind nicht die einzigen mit einem Deep Dive in die Hintergründe und Folgen von 9/11. Die Folgen der Anschläge sind auch Thema im ARD-Radio-Feature nach 9/11, Deutschland im Krieg. Und auch dort wird der Mantel der Geheimhaltung gelüftet. Ein Ex-Offizier der deutschen Spezialkräfte erzählt erstmals öffentlich, wie er zum ersten Bundeswehrsoldaten auf afghanischem Boden wurde. Eine wilde Geschichte. Der damalige ARD-Afghanistan-Korrespondent und Feature-Host Christoph Heinzle schildert den Druck, unter dem die deutsche Außen- und Verteidigungspolitik nach den Anschlägen stand und wie Berlin auf Erwartungen aus Washington reagierte. Zeitzeugen aus Politik und Bundeswehr berichten, welche Folgen bis heute nachwirken, wie sich der Umgang mit Krieg und Militär verändert hat und wie der Einsatz der Bundeswehr erstmals so klar als Mittel der Politik genutzt wurde. Nach 9/11, Deutschland im Krieg. Das ARD-Radio-Feature ab 3. September bei ARD Sounds.